Deutschlandfunk Kultur. Tacheles. Mit Susanne Führer.
Neulich habe ich einer 11-Jährigen eine Erdbeere angeboten. Sie hat dankend abgelehnt. Warum? Die Erdbeere sei zu süß und mache dick. Tja, haben wir hier nun ein armes Mädchen vor uns oder ist sie einfach auf der Höhe der Zeit? Was tun wir alles für die Schönheit, besonders wir Mädchen und Frauen? Und warum? Darüber spreche ich nun mit Frau Prof. Dr. Paula Irene Villa. Sie hat den Lehrstuhl für Soziologie und Gender Studies an der LMU München inne. Hallo Frau Villa.
Hallo, grüße Sie.
Ja, wenn Sie diese Anekdote hören, ein 11-jähriges Mädchen lehnt eine Erdbeere ab, weil die dick mache. Erschrecken Sie sich dann oder finden Sie das normal?
Also zuerst mal bin ich immer skeptisch, was so Anekdoten angeht, weil Anekdoten sich irgendwie für fast alles finden lassen. Also insofern bin ich da immer erstmal entspannt, wenn ich so eine Anekdote höre und denke, naja, man muss da mal genauer hinschauen. Wenn wir genauer hinschauen, was ja in der Wissenschaft viel passiert, gerade auch zu der Frage, die uns ja viel umtreibt, politisch zu Recht auch, gibt es so eine Art Diätwahn und sind gerade junge Mädchen derzeit besonders betroffen von so sozialen Zwängen, besonders schön, besonders schlank, besonders dies oder das zu sein. Und wenn wir diesen Fragen empirisch nachgehen, dann stellen wir schon fest, ja, das stimmt schon. Es wird auch gerade von jungen Mädchen selbst wahrgenommen, dass sie bestimmten Schönheitsidealen oder Normen entsprechen sollen. Wir kennen diese Zahlen, dass ein nicht geringer Anteil auch der unter 12-Jährigen, gerade Mädchen auch, über Diäten nachdenkt oder auch schon mal eine gemacht hat. Das stimmt, also insofern nehme ich das ernst, bin manchmal auch als Person, auch als Mutter, als Frau besorgt oder betroffen. Aber ich finde das nicht so ganz dramatisch, weil die Zahlen eben auch zeigen und die Studien, auch junge Mädchen, auch junge Frauen haben wiederum auch durchaus ein kritisches Verhältnis zu diesen Normen. Ja, sie wissen, dass das nicht alles ist. Sie wehren sich dagegen, sie organisieren sich. Im Netz gibt es ganz viel auch von Jugendlichen Aktivismus oder YouTube-Videos oder so, die sich eben auch kritisch zu diesen Normen verhalten. Also von daher, es gibt durchaus, glaube ich, Grund zur Sorge und zur Aufmerksamkeit, was so Diätwahn und Schönheitsnormen angeht. Aber man muss es auch nicht dramatisieren.
Das ist immer nicht eine Frage der Perspektive. Also die Berichte von Eltern, Lehrerinnen, Psychotherapeuten, Psychotherapeutinnen ähneln sich. Die eben sagen, sie beobachten seit Jahrzehnten eigentlich bei Mädchen ein negatives Körperbild, ein auffälliges bis pathologisches Essverhalten. Und die Ärztin Dagmar Pauli von der Universität Zürich, die auch dazu geforscht und publiziert hat, schreibt, die Zahl junger Menschen, die mit ihrem Körper unzufrieden sind, steigt. Das belegen die neuesten Studien. Leider habe ich die neuesten Studien nicht gefunden, aber ich vertraue ihr mal. Und sie meint eben auch, die Betroffenen würden immer jünger werden.
Ja, das also scheint mir durchaus plausibel, wobei das ja auch nicht heißen muss, alle sind so und das ist der ganz große Trend und das ist dramatisch. So wie Sie das sagen, scheint mir das auch durchaus plausibel. Das hat nun allerdings auch mit einer ganzen Reihe von Dynamiken zu tun, die nicht nur sozusagen bei den jungen Menschen heute selber liegen und dem Schönheitswahn. Das hat auch damit zu tun, dass es seit Jahrzehnten auch eine, aus guten Gründen, gesteigerte kritische Aufmerksamkeit oder sagen wir besser ein Problembewusstsein für diese Dynamiken gibt, wo lange ja klar war, ja, Frauen sollen auch diäten und sollen sich auch zurecht machen und so. Und das wurde erst in den letzten, sagen wir mal, 40, 50 Jahren wirklich massiv kritisch auch gesehen, auch im Kontext der Psychiatrie, dass das wohl nicht so gesund sein kann, dass Frauen sich immer so als Defizit, ja, als Problem, als immer zu dick, zu dünn, zu groß, zu klein, zu dieses wahrnehmen müssen. Also kurzum, diese Studien zeigen auch unser gesellschaftlich und auch von der Expertise, von den Expertinnen her gesteigertes Problembewusstsein.
Man kann auch andersrum fragen, was haben denn diese Mädchen gelernt? Sie haben ja ganz offenkundig sehr früh gelernt, das Wichtige, so wie dein Körper einfach so ist, ist er nicht gut genug. Und dann die zweite Frage, von wem haben sie das wohl gelernt? Und dann spielen wahrscheinlich, wie immer, die Mütter eine große entscheidende Rolle. Mal so ganz platt, wenn Sie mal so überlegen, wie viele Frauen kennen Sie, die einfach so mit und in ihrem Körper leben und an dem nicht rumzuppeln und machen und tun und damit zufrieden sind?
Also ich könnte redlich jetzt fachwissenschaftlich, und das tue ich auch zunächst mal, antworten, Niemand lebt einfach so in seinem, ihrem oder deren Körper, weil es unserer Natur, und wirklich, jetzt spreche ich wirklich ganz stark im Sinne von unserer biologischen Grundausstattung, unserer Körperlichkeit, unserer anthropologischen Verfasstheit zum Menschsein, gehört es dazu, dass wir unsere Körper gestalten können als Freiheitsgewinn, aber auch unsere Körper gestalten müssen als unausweichliche Form unserer Existenz in der Welt. Das heißt, ein Zustand, wo wir sozusagen gar nichts zuppeln, schneiden, färben, tätowieren und so weiter, diesen Zustand gibt es für Menschen überhaupt gar nicht. Hat es noch nie gegeben, gibt es nicht, wird es auch nicht geben. Das heißt, unsere Körper sind immer Teil eines Rohstoffs, mit dem wir umgehen. Daraus ergibt sich dann die Frage, aber wer in welcher Gesellschaft, welcher Gruppe, zu welcher Zeit kann was wie mit dem Körper machen? Und da unterscheiden sich historische Phasen und Gesellschaften und Regionen und Milieus und Altersgruppen natürlich sehr voneinander. Und diese Möglichkeit und dieser Zwang, die Körper zu gestalten, geht auch einher mit Zwängen, mit Leiden, mit Unzufriedenheiten, mit einem gesellschaftlichen Zwang, bestimmten Normen zu entsprechen, aber eben auch mit der Lust, den Körper zu gestalten, mit der Freiheit, den eigenen Körper zu gestalten und mit den Optionen.
Susi Orbach, die Psychoanalytikerin und Feministin der ersten Stunde, wiederum sagt, der Körperhass, und auf den wollte ich ja hinaus, das sei ein westlicher Exportschlager, den wir also inzwischen in die weite Welt exportiert haben. Zu der Ambivalenz würde ich später noch kommen. Ich würde noch mal einen Moment bleiben wollen bei dem Körperideal, was ja heute gilt. Und das global, und das, glaube ich, ist auch eines der großen Probleme, Schlankheit, bestimmte Nasenform, Jugendlichkeit und auch eine bestimmte Lidform, eine Augenform. Also in Südkorea schenken die Eltern ihren Kindern zum 11. Geburtstag inzwischen eine Lidkorrektur, damit sie europäischer aussehen, was objektiv ein kluges Geschenk ist, weil damit ihre Chancen tatsächlich auf dem Arbeitsmarkt und im Bildungssektor und so weiter sich steigern. Nochmal Susi Orbach dazu, die sagt, die reiche Vielfalt unterschiedlich geprägter Körper ist bedroht durch dieses global wirkende Schönheitsideal.
Ich kenne die Arbeiten von Susi Orbach gut und finde das auch als eine kritische Stimme sehr wichtig und plausibel. Zugleich ist das wirklich zu pauschal. Das ist auch etwas geschichtsvergessen, was Susi Orbach da formuliert. Es stimmt einerseits, also die Globalisierung auch von Schönheitsnormen, die eine bestimmte Form von Herrschaft in sich trägt, also auch eine Form von ästhetisch gewendeter Herrschaft, nämlich dass ein bestimmtes, eigentlich sehr spezifisches Körperbild zum universalen Schönheitsstandard wird, nämlich ein weißer nordwesteuropäischer Körper mit bestimmten Gesichtszügen, die völlig ideal typisiert sind, sehr rassistisch aufgeladen gewissermaßen. Das stimmt, das gibt es, aber es ist nicht so, dass in Südkorea die 11-Jährigen alle eine Nasen-OP bekommen. Das kann mal sein, das gibt es sicherlich, aber das ist wirklich auch eine Projektion von uns, Augenlid über die Europäer OP zu sprechen. Entschuldigung, Augenlid-OP, genau. In diesem Feld der Kosmetikchirurgie gibt es so viele so regional stereotype Projektionen. Die Brasilianerinnen sind alle so körperbesessen mit dem Hintern und in Südkorea und in Japan mit dem Augenlid und so. Also da wiederum wirklich, wirklich Vorsicht.
Naja, also es gibt Zahlen, die ich natürlich nicht nachprüfen kann, die das aber nahelegen, dass wesentlich mehr Menschen sich unter das Messer legen, beziehungsweise die Augenlider unter das Messer legen in Südkorea als in Deutschland.
Das ist gut möglich, natürlich. Was aber nicht bedeutet, dass in Südkorea oder wo auch immer alle Menschen das völlig normal so machen. Auch dort gibt es viel Auseinandersetzung und Kritik auch an diesen Normen. Und ich will nur ein bisschen davor warnen, so pauschal zu sprechen. Mit dieser Vielfalt von Körperformen und Ästhetiken, das stimmt, dass es gewissermaßen bedroht ist. Das sehe ich auch als ein gewisses Problem. Gleichzeitig, es ist ja nicht so, als ob das bislang so toll und so gefeiert worden wäre, als schwarz markierte Körper, die ja mit dem N-Wort bezeichnete Körper, die Hottentotten, viele Anführungszeichen, die Wilden, die Indianer und so weiter, die jüdischen Nasen, das sind alles rassistisch, ethnisch geprägte Stereotypen, die seit dem spätestens Ende des 18. Jahrhunderts als hässlich, als falsch, als wild, als unzivilisiert und als Problem gelten, das ist nicht neu, dass Menschen eine gewisse Normalität in Anführungszeichen anstreben, also ein bestimmtes Aussehen haben wollen, was als richtig, als gut, als wertvoll, als zivilisiert gilt. Also deswegen meinte ich, dass so eine Kritik nicht falsch ist wie die von Susi Orbach, aber sie ist auch ein bisschen geschichtsvergessen, weil sie vergisst, dass das immer schon Teil der Moderne so ist, dass auch die Ästhetik, das Aussehen Teil von politischen Verhältnissen ist.
Also ich will jetzt nicht für Susi Orbach sprechen, das kann ich gar nicht, aber ich glaube, sie würde argumentieren, genau, da liegt ja die Parallele in diesem internalisierten Körperhass, den vor allen Dingen eben auch Frauen internalisiert haben. Also jüngstes Stichwort, ein Mummy Makeover, ja, nach der Geburt wird sofort die gesamte junge Mutter und das Messer gelegt, um die natürlichen, sage ich in diesem Fall absichtlichen Folgen einer Schwangerschaft und einer Geburt sofort wieder zu tilgen. Und Susi Orbach würde, glaube ich, argumentieren, natürlich, Körper wurden immer sozial und kulturell geformt, keine Frage. Das würde sie überhaupt gar nicht bestreiten. Nur dann ging es eben mehr um Gruppenzugehörigkeiten, also Beispiel Korsett. Es galt eben als schicklich für zu einer bestimmten Zeit, für Frauen einer bestimmten Schicht, ein Korsett zu tragen. Aber mehr konnte die Frau dann auch nicht tun. Und heute ist etwas grundlegend darin anders, dass diese Arbeit am eigenen Körper, die auch lustvoll sein kann, aber nicht unbedingt sein muss, dass die ja im Grunde genommen nie abgeschlossen ist.
Ja, da würde ich aber zunächst ein bisschen auch da nochmal widersprechen. Denken Sie an das Füßeabbinden in der Region, das heutige China beispielsweise, also von einer bestimmten Schicht, die das getan hat. Also das Korsett ist wirklich auch sehr, hat organische Auswirkungen bis hin zu sozusagen den berühmten Ohnmachten, weil es unmöglich war, darin zu atmen. Denken wir aber auch, und das scheint mir, wird oft übersehen, zum Beispiel die schon quasi bei Geburt oder sehr kurz danach vorgenommenen sogenannten intimchirurgischen Eingriffe bei Babys, bei Kindern, die mit sogenannten uneindeutigen Genitalien auf die Welt kommen, ja, wo es sozusagen gar keine Frage war, über Jahrzehnte da sofort zu operieren, zum Teil ohne das Wissen der Eltern, aber ganz sicher sozusagen ohne natürlich das Wissen und das Einverständnis der Betroffenen. Da gibt es sehr viel umgekehrt. Aufklärung, Kampf dagegen, ein Freiheitsgewinn und ein Fortschritt für Personen, die ehemals davon betroffen waren. Also insofern würde ich da noch mal für eine gewisse Differenzierung plädieren und sagen, es gibt umgekehrt auch Fortschritte in Bezug auf die Gewalt, die vorher oder früher schon lange auch mit diesen körperverändernden Formen einherging.
Deutschlandfunk Kultur. Tacheles. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF-Audiothek.
Ich spreche mit der Soziologin Paula Irene Villa über den Zwang zur Schönheit, die Lust an der Schönheit und die Zwang und auch den Lust am eigenen Körper etwas zu verändern. Wir hatten das Stichwort Verantwortung für den eigenen Körper. Also der Körper ist heutzutage meine Visitenkarte. Wir hatten vor ein paar Monaten hier im Tacheles ein Gespräch mit dem Historiker Jürgen Matschukat, der ein Buch über das Zeitalter der Fitness geschrieben hat. Ja, schlanke Körper für schlanke Unternehmen. Das geht so in diese Richtung. Also der Körper ist das sichtbare Ergebnis meiner Bemühungen. Jetzt kann man ja sagen, das setzt unter Druck. Das hat auch weitreichende Folgen, also auch für unser soziales Ansehen, für unsere ökonomische Position, hängt eng damit zusammen, wie unser Körper wahrgenommen wird. Gibt es ja auch Untersuchungen dazu. Und es gibt aber eben auch die Ambivalenz, Frau Villa, die Sie vorhin auch schon mal angesprochen haben, in dem Sinne, der Körper ist nicht mehr dein Schicksal. Du kannst ihn formen. Das ist ja auch eine Freiheit.
Genau. Das ist mir immer sehr wichtig zu betonen. Das wird in manchen politischen Diskussionen übersehen, auch medial bisweilen unterschätzt und ganz genau, wie Sie das formuliert haben. Also unsere Natur, wirklich auch in einem starken, gewissermaßen anthropologischen, biologischen Sinne, ist Plastizität. Wir haben eine unausweichlich soziale Natur und die beinhaltet genau diese Ambivalenz, nämlich der Freiheit, der Fähigkeit, der Möglichkeit, unsere Körper zu gestalten, also unsere Körperlichkeit als gewissermaßen einen Rohstoff zu nutzen, den wir auch strategisch nutzen, den wir gestalten, den wir bearbeiten. Und zugleich ist das aber auch eine Zumutung, ist immer auch verbunden mit Zwängen, ist immer auch Teil von Herrschaft, von Politik, von bisweilen auch Unterdrückung, von Ideologie, also von auch durchaus wirklich sehr problematischen politischen Herrschaftsverhältnissen. Und dem entkommen wir nicht. Also es gibt für uns als Menschen gar keinen Zustand, wo wir von dieser Ambivalenz absehen können oder sie aussetzen können. Und wir müssen immer mit dieser umgehen. Wer nun in welchem historischen Zeitpunkt, in welcher Gesellschaft, wie über den eigenen Körper verfügen darf und kann, ist eine ganz zentrale Frage politischer Herrschaft und eine ganz zentrale Frage politischer Auseinandersetzung. Also zum Beispiel feministische Bewegungen, Frauenbewegungen der letzten 100, 150 Jahre haben ganz, ganz wesentlich sich an der Frage entwickelt und für die Möglichkeit gekämpft, dass auch Frauen über ihre eigene Körper verfügen können. Ja, die Abtreibungsdiskussion gehört dazu, aber vieles, vieles mehr noch. Und das macht manche Dynamiken auch so tricky. Ja, wenn wir uns erinnern, mein Bauch gehört mir, das ist so ein feministischer Slogan, den kennen sicherlich viele, der lautet eventuell heute oder daraus ist auch geworden, mein Bauch gehört mir und darum kann ich mir dort auch das Fett absaugen lassen, wenn ich es möchte. Also diese Freiheit, über den eigenen Körper zu verfügen, ist immer zugleich auch Teil von problematischen, von ökonomischen, von politischen Verhältnissen. Und diese Ambivalenz ist unausweichlich.
Ich frage mich tatsächlich, und ich frage mich es wirklich, also ich bin gar nicht entschieden, ob wir jetzt nur durch diese Flut an digital bearbeiteten Bildern, das ist ja, glaube ich, auch nochmal wichtig, also überhaupt eine Flut an Bildern, die gab es früher nicht, schon gar nicht weltweite Vergleichsmöglichkeiten. Dazu noch diese enorm veränderten, retuschierten, kann man das gar nicht mehr nennen, Bilder. Das weiß man ja inzwischen, was mit diesen Werbeplakaten und so passiert. Also das Bilder uns prägen. Ich glaube, das ist vollkommen klar. Und ich frage mich tatsächlich, ob sich dadurch jetzt qualitativ auch etwas geändert hat oder ob sich nur die Maßstäbe etwas ändern. Ja, nehmen wir das beliebte Beispiel Marilyn Monroe, Konfektionsgröße 42. Die würde heute auf keinen Fall mehr ein Star werden. Oder ABBA, früher fand man die schön, die Frauen von ABBA. Heute würde man sagen, na, also lass dir mal die Zähne richten und 3 Kilo weniger wären vielleicht auch ganz gut. Also ist das nur ein anderes Schönheitsideal oder werden wir immer anspruchsvoller, immer unnatürlicher, unmenschlicher in unseren Anforderungen daran, was ein schöner Körper ist?
Das ist wirklich eine schwere Frage und ich teile Ihre Offenheit in der Frage. Ich bin da auch unentschieden und ich glaube, das lässt sich auch nicht so eindeutig beantworten. Auch da würde ich sagen, das stimmt ja nicht, dass bestimmte Konfektionsmaße heute nicht mehr startauglich sind. Wenn wir an Adele denken, wenn wir an Beth Ditto denken, wenn wir auch an erfolgreiche Comedy-Stars denken, Hannah Gadsby aus Australien, Amy Schumann in den USA und so weiter. Also wir sind ja immer wieder auch überrascht von uns selber gewissermaßen, dass wir als Gesellschaft, als Medien in der Lage sind, doch immer wieder solche Stars gewissermaßen hervorzubringen, die bestimmten Normen, bestimmten Vorstellungen tatsächlich nicht entsprechen. Aber es stimmt gleichzeitig doch auch, dass genau wie Sie sagen, die Marge schmaler wird, das würde ich auch sagen. Also dass so eine Vorstellung von so Perfektion in Bezug auf die Gestaltbarkeit des Körpers im Moment eine wichtige Norm ist. Also nicht so sehr, dass es unbedingt super schlank oder super so sein muss, sondern die Norm scheint mir im Moment, wer kriegt es am perfektesten, am tollsten, am beeindruckendsten hin, den eigenen Körper kreativ und originell zu stylen. Lady Gaga ist dafür ein gutes Beispiel, die das sehr viel natürlich über Kostüme und Kleidung macht, aber gleichzeitig ihren Körper darin so einsetzt, die genau das zur Perfektion im Moment inszeniert, schaut, wie sehr ich meinen Körper verändern und gestalten kann. Also, und das scheint mir das Ideal der Gegenwart zu sein. Was ich dabei das Problem eher finde, nicht so sehr von den Bildern her, weil ich glaube, auch junge Menschen, wir alle, auch Teenies, auch junge Frauen haben durchaus ein kritisches Bewusstsein für, genau wie Sie ja sagen, die bearbeitete Qualität dieser Bilder. Kein junger Teenager glaubt, dass die Bilder, die auf Instagram zu sehen sind oder die Videos auf TikTok, dass die spontan, unbearbeitet, natürlich in Anführungszeichen sind. Ja, also
Deswegen
das
wirken
muss
sie
man auch sehen.
trotzdem,
Aber
würde ich Ihnen
ja, sie wirken
widersprechen.
trotzdem, ja, aber in dem Sinne, wie ich es sage. Und das scheint mir das Problem zu sein. Sie wirken im Sinne von, schau, auch du kannst und auch du sollst so perfekt dich bearbeiten, dass das bearbeitete Produkt am Ende so toll aussieht. Also die Erwartung ist eben nicht, du sollst von Natur aus diesen Körper haben und wenn nicht, dann bist du nichts wert, sondern die Message ist, auch du kannst deinen Körper so bearbeiten, dass du so aussiehst. Und das Problem darin ist, dass uns abhanden kommt, meine ich, als Gesellschaft, die Fähigkeit anzuerkennen, dass unsere Körperlichkeit etwas ist, das uns geschieht, der wir auch ein Stück weit ausgeliefert sind, dass unsere Körper uns passieren. Wir erleiden, wir erfahren, wir haben Hunger, nicht wir sind oder wir machen. Ja, wir sind unseren Körpern ausgeliefert, das kennen wir ja alle, gerade bei so eindeutigen Zuständen wie Schmerz oder starkes Verliebtsein oder Hunger, wo wir sagen, es geschieht uns. Und ich finde, dass wir als Gesellschaft insgesamt zu wenig anerkennen, dass unsere Körperlichkeit eben auch diese Qualität hat, dass sie uns widerfährt.
Ja, also insofern ist der Körper dann eben doch ein Schicksal und nicht mehr, ist kein Schicksal mehr, du kannst mit ihm machen, was du willst. Aber das ist ja eben etwas, was offenkundig ja sehr in den Hintergrund gerät und wie vorhin mit der Verschiebung der Schönheitsmaßstäbe oder dem immer größeren Zwang zum Perfektionismus. Ändern sich ja vielleicht auch die Mittel. Da sind wir auch wieder ambivalent. Also, dass wir zum Friseur gehen, dass wir Sport treiben, dass wir mal eine Diät machen, uns modisch anziehen, Frauen sich schminken, das ist ja allgemein, da gibt es ja eigentlich so gut wie gar keine Debatte mehr darüber. Das
Das
ist
stimmt auch
gesellschaftlich
nicht.
vollkommen
Gibt es doch.
so gut wie. Also das ist
Ja, ja,
zumindest
ja, ja.
akzeptiert. So, wenn wir jetzt aber noch einen Schritt weitergehen und zum Beispiel bei den Operationen landen, ja, hier nochmal eine Lidstraffung, hier nochmal ein Stirnlifting. Brustvergrößerung, Bruststraffung, Schamlippenoperation. Wenn man da mit Menschen spricht, da gibt es schon viel mehr Widerspruch. Und das ist auch wieder ein Punkt, an dem ich mich frage, gibt es da wirklich einen qualitativen oder nur einen quantitativen Unterschied? Die Leute, die einen Kleinwagen fahren, haben gutes Gewissen und fühlen sich denjenigen in den SUVs überlegen, aber es sind nun mal beides Autos. Also ist
Richtig.
sozusagen Friseur, Zahnkrone einsetzen lassen, Schamlippen-OP im Prinzip dasselbe?
Ich würde Ihnen völlig zustimmen. Genau, mit dieser schönen Analogie zu den Autos, da würde ich Ihnen zustimmen. Ja, in der Hinsicht ist es ein Kontinuum. Also die uns gegebene Fähigkeit und auch der Zwang, uns selber zu gestalten, von dem wir ja schon sprachen, der unausweichlich ist, macht, dass das Duschen am Morgen, die Nägel schneiden, das Essen und dass wir uns damit auseinandersetzen, was wir essen, bis hin zu der sogenannten Intimchirurgie am Genital, das alles, was dazwischen liegt, genau, Friseur, Sport, Kleidung, Tattoos, Make-up, all dieses ist ein Kontinuum. Also es ist gewissermaßen dieselbe Praxis, die unserer sozialen Natur entspricht, nämlich unsere Körper zu gestalten. Aber klar, darin gibt es auch wichtige, graduelle Unterschiede. Und vielleicht kann man sagen, na ja, es gibt dann auch nicht nur Autos, es gibt Fortbewegung im Allgemeinen, es gibt auch Fahrräder und es gibt Roller und es gibt das Gehen. Also vielleicht, wenn man das mal so etwas ausweitet, passt die Analogie womöglich noch besser. Und da gibt es dann schon so starke graduelle Unterschiede, dass es durchaus auch einen Unterschied ums Ganze machen kann. Also, dass man auch nicht sagen muss, ach, letztlich ist das alles eins. Ob ich mir jetzt die Zähne putze oder die Brust kleiner machen lasse, ist eben nicht dasselbe. Es gehört in dieselbe Kategorie und es sollte man nicht gegeneinander ausspielen. Ja, und alle, die sich die Zähne putzen, sollen mal wirklich nicht so vorurteilsbehaftet auf die herabschauen, die sich das Augenlid operieren lassen. Ja, weil wir alle unsere Körper gestalten und auch das Zähneputzen beinhaltet soziale Normen. Aber tatsächlich kann man da schon auch unterscheiden, zum Beispiel in Bezug darauf, wie schmerzhaft etwas ist, in Bezug darauf, wie legitim etwas ist, in Bezug darauf, wie eng oder weit es womöglich auch mit Gesundheit zu tun hat, wie sehr das auch eine Praxis ist, die entschieden werden kann, über die Menschen sich Gedanken machen können, wer das macht, in welchem Zeitpunkt, aus welchen Gründen. Also da kann man dann schon auch unterscheiden.
Wir haben jetzt keine Zeit mehr, darüber länger zu sprechen, aber ich möchte zumindest erwähnen, dass in diesem ganzen Schönheitsbusiness natürlich auch viele Interessen, monetäre Interessen eine Rolle spielen, die der Diätindustrie, der Kosmetikindustrie, der Medizin natürlich, der Fitnessindustrie, der Mode und so weiter, so dass ich es zumindest einmal erwähnt habe. Das ist also auch nichts, was jetzt nur so vom Himmel fällt und uns Menschen genetisch in uns angelegt ist, dass wir also...
Doch, aber damit lässt sich Geld machen, ja.
Ja, Diät zu machen, glaube ich, ist nicht genetisch in uns angelegt, aber wie auch immer. Die Frage, Frau Willer, was tun? Natürlich kann man auf einer individuellen Ebene seine Töchter stärken, ihnen möglichst auch ein starkes Selbstbewusstsein vorleben, was den eigenen Körper angeht. Es hilft natürlich nichts, den Kindern zu sagen, jetzt iss mal hier was, wozu du Lust hast und immer selbst jeden Tag eine neue Diät zu beginnen. Aber auch all diese Ratschläge, irgendwie lassen die mich ein bisschen ratlos zurück, denn es handelt sich ja ganz offenkundig um ein soziales Phänomen und kein individuelles. Mhm. Aber wir diskutieren es eigentlich immer nur individuell. Mhm. Was wären denn die Alternativen?
Also zum einen würde ich da ergänzen wollen, dass es auch ganz wichtig ist, an die, wenn Sie so wollen, jungen Söhne zu denken. Das ist ganz wichtig und interessant, dass auch nämlich zunehmend Männer und auch Jungs und Jugendliche männlichen Geschlechts zunehmend in diesen Bereich des sich selbst gestalten Müssens kommen, auch mit viel Leidensdruck und so weiter. Also da ist, glaube ich, auch viel über Männlichkeit nochmal nachzudenken.
Das stimmt, die habe ich jetzt unterschlagen, das räume ich sofort ein,
Und gesellschaftlich, ich würde sagen, zum einen ist es genau wie Sie sagen wichtig, das überhaupt als eine soziale Form anzuerkennen und nicht immer nur auf die Einzelnen abzuwälzen und zu sagen, wie Frauen unseres Milieus das nämlich ansonsten gerne mal tun, zu sagen, diese jungen Frauen, ganz schlimm, jetzt mach dich locker und es zählen deine inneren Werten, sondern anzuerkennen, dass wir alle mehr oder weniger, aber doch sozusagen Teil dieser Normen sind, die wir auch als erwachsene, mündige, gut gebildete, erfolgreiche Frauen natürlich auch verinnerlicht haben und an denen wir uns auch beteiligen. Und das Zweite scheint mir ganz wichtig anzuerkennen, dass viele der Körpergestaltungen, die uns manchmal sehr merkwürdig vorkommen, wo wir denken, jetzt hör doch auf mit der Diät, du bist so schön, wie du bist oder so, aber dass dahinter steht eine sehr wichtige, eine sehr schützenswerte und eine sehr, sehr anerkennenswerte Form, nämlich der Suche nach Anerkennung. Wir wollen und wir müssen und wir brauchen alle Anerkennung. Wir wollen uns spiegeln im Blick der anderen. Und wenn es uns gelingen würde, das wieder stärker anzuerkennen, gesellschaftlich zu sagen, ja, Menschen gestalten sich und ihre Körper auch, weil sie begehrt, geliebt, anerkannt, respektiert, als normal Teil der Gesellschaft sein wollen, dann wäre auch die Vielfalt der Körperlichkeit anzuerkennen gewonnen. Durchaus im Sinne von Susi Orbach. Das wäre auch wichtig.
Die möchte ich jetzt ganz zum Schluss noch einmal ins Spiel bringen. Die stellt nämlich bedauernd fest, dass gemeinsames gesellschaftliches Engagement, Solidarität und Kampf gegen Diskriminierung vor allem offenbar nicht mehr en vogue seien. Und das wäre ja das, was dann helfen würde gegen das individuelle Unglück, oder?
Ich sehe das etwas anders und ich möchte uns alle dazu ermuntern und aufrufen, beispielsweise gerade auf Social Media nach rechts und links zu schauen und nicht nur die sozusagen weithin sichtbaren Hauptkanäle, wo sich genau das nämlich auch formiert. Solidarität, kollektive Artikulation, ein gemeinsamer Kampf, gerade auch von jungen Frauen, um zum Beispiel die Sichtbarkeit von Vielfalt, der Kampf gegen rassistische oder ableistische, wie man sagt, also Behinderten, in Anführungszeichen feindliche und andere Formen von so Abwertung und Stigmatisierung von Körpern, die einer bestimmten Norm nicht entsprechen. Da gibt es ganz viel Aktivismus, auch sehr kreativen, sehr schönen Aktivismus im Netz. Und ich möchte uns alle also ermutigen, dahin zu schauen und zu sehen, dass es doch vielleicht nicht genug, aber doch viel mehr Kampf und Solidarität gibt, als viele von uns beim ersten Eindruck vermuten.
Ich danke Ihnen für das Gespräch, Frau Willer.
Vielen Dank für Ihr Interesse.
Professor Dr. Paula Irene Willer hat den Lehrstuhl für Soziologie und Gender Studies an der Ludwig-Maximilians-Universität München inne.